Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Simone Miller. Und einer Sendung, die einem großen Sozialphilosophen und kritischen Geist des 20. Jahrhunderts gewidmet ist. Vor 40 Jahren ist Herbert Marcuse gestorben, einst weltberühmte Galionsfigur der 68er-Bewegung. Einer, der seine intellektuellen Kräfte im Sinne einer befreiten Gesellschaft einsetzte. Und Ansätze für diese freie Gesellschaft, für die fand Herbert Marcuse auch praktische Beispiele.
Dazu gibt es Ansätze, und zwar sehr verschiedene. All die Arten von Kommunen, soweit diese Kommunen politisch bleiben und an der Herstellung wirklich authentischer menschlicher Beziehungen arbeiten. Das heißt an einer neuen Moral und an einer neuen Arbeitsteilung. So etwas gibt es. Auf größerem Maßstab sehe ich diese Tendenz des Aufstiegs erotischer Energie gegen und über dem Destruktionstrieb in der Ökologie, in der Umweltschutzbewegung. Denn die Schaffung einer befriedeten und beruhigenden und schönen Umwelt ist eben Werk des Eros.
Die Umweltbewegung in den Worten des psychoanalytisch geschulten Marcuses nicht nur eine emanzipative, sondern sogar eine erotische Kraft. Wir wollen diesen wichtigen Kopf der Frankfurter, der frühen Frankfurter Schule gleich noch besser kennenlernen und ihn vor allem ausführlicher zu Wort kommen lassen. Herbert Marcuse wurde 1898 in Berlin geboren, an der Wende zum 20. Jahrhundert also, als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, studierte der 20-jährige Marcuse Germanistik, Philosophie und Nationalökonomie in Berlin, später in Freiburg. Und dort sollte er Ende der 20er Jahre auch Schüler von Martin Heidegger werden. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, verließ Marcuse Deutschland und emigrierte über die Schweiz und Frankreich in die USA. Dort arbeitet er zunächst am Institut für Sozialforschung, das unter der Leitung Max Horkheimers nach New York übergesiedelt hatte. Es folgten Stationen an verschiedenen US-amerikanischen Universitäten, darunter an der New Yorker Columbia und in Harvard. Mitte der 50er Jahre erschien mit Eros and Civilization im deutschen Triebstruktur und Gesellschaft sein erstes Hauptwerk, das in den USA großen Widerhall fand und Marcuse auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt machte. 1964 erhielt Marcuse schließlich in Kalifornien, San Diego, eine eigene Professur. In jenem Jahr, als auch sein zweites Hauptwerk, Der eindimensionale Mensch, publiziert wurde. Die darin so scharf wie luzide formulierte Kritik an unserer westlich-kapitalistischen Lebensform sollte einschlagen wie ein Blitz. Zunächst im benachbarten Berkeley, wo die Studentenbewegung eine wichtige Geburtsstätte fand, kurz darauf auch in Berlin an der Freien Universität, wo Marcuse 65 eine außerordentliche Professur annahm. Marcuses Begrifflichkeiten prägten schnell das Standardvokabular der 68er. Von repressiver Entsublimierung war da zum Beispiel die Rede. Oder von der Logik der Herrschaft und der Neubestimmung der Bedürfnisse. Und auch er selbst verband mit der Studentenbewegung Hoffnungen auf eine weitreichende Veränderung der Gesellschaft. 1976, da war Herbert Marcuse 78 Jahre alt, blickte im Gespräch mit den beiden Philosophen und Publizisten Ivo Frenzel und Willi Hochkeppel auf sein eigenes Werk und Denken zurück und stellt sich den großen Fragen dieser Tage. Ob man die Studentenbewegung neu bewerten müsse, wollten die beiden von Marcuse wissen, jetzt wo die Revolution ja ausgeblieben sei.
Ich habe nie geglaubt, dass die Bewegung der 60er Jahre eine revolutionäre Bewegung war. Revolutionär sind nur Bewegungen, die von revolutionären Massen getragen werden. Das war in den 60er Jahren nicht der Fall. Es war eine Bewegung, die zum Ausdruck brachte, die Veränderung, die in der hochkapitalistischen Gesellschaft vor sich gegangen sind und die eine Bewegung, die sozusagen vorwegnahm, neue Ziele, neue Modelle einer radikalen Veränderung. Die Studenten, die Frauen, die unterdrückten nationalen und rassistischen Minoritäten waren in diesem Sinn eine Avantgarde. In dem Sinn des Vorwegnehmens künftiger Möglichkeiten und Ziele radikaler Veränderung. Ich habe nie gesagt, dass diese Gruppen, diese minoritären Gruppen, die Arbeiterklasse als Subjekt der Revolution ersetzen könnten. Das glaube ich nicht. Ich kann mir eine radikale Veränderung ohne die aktive Tat der Arbeiterklasse nicht vorstellen. Aber es hat sich eben um avantgardistische Gruppen gehandelt, die potenziell neue Ziele und Möglichkeiten der Revolution vorwegnehmen.
Gut, also eine Protestbewegung, eine Art Johannes der Täufer-Bewegung, Menschen, die etwas ankündigten. Was konkret haben Sie denn vorweggenommen? Die große Verweigerung, von der Sie so viel gesprochen
haben? Was Sie vorweggenommen haben, das ist natürlich die entscheidende Frage. Und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, sie auch nur einigermaßen konkret zu beantworten. Ich habe erwähnt, die Veränderungen, die im Hochkapitalismus vor sich gegangen sind. Eine der Veränderungen ist, dass die klassische Arbeiterklasse, wie Marx sie gesehen hat, das Proletariat, in den hochentwickelten Industrieländern als Proletariat nicht mehr existiert. Der Kapitalismus hat Lebensbedingungen geschaffen, die bei aller Ausbeutung und Enthumanisierung immerhin ein Lebensniveau für die Majorität der Bevölkerung erzielt hat, wie es Marx im 19. Jahrhundert sich noch nicht einmal vorstellen konnte. Das heißt, die Deckung der materiellen Bedürfnisse bleibt nach wie vor erstes Ziel, aber nicht ausschließlich. Die neuen Möglichkeiten, ja, ich möchte es wagen, sie in einem provozierenden Satz zusammenzufassen. Ein Satz, der, das möchte ich betonen, nur für die Industrieländer gilt, nämlich die Möglichkeit, die reale Möglichkeit eines Lebens, das nicht mehr als Hauptinhalt lebenslang die entfremdete und entmenschlichte Arbeit hat. Ein Leben, das gelebt werden wird um des Lebens willen und den Genuss des Lebens erlaubt. Das ist eine reale Möglichkeit, wie sie durch den technischen Fortschritt im Hochkapitalismus erreicht worden ist, nicht nur durch den technischen Fortschritt. Und das ist, was die Neue Linke meint, wesentlich, wenn sie von der neuen Lebensqualität spricht. Dass also die Revolution nicht mehr nur bringen wird, neue Produktionsformen, neue Produktionsverhältnisse, neue Steigerung der Produktivität, aber auch und in entscheidendem Maße eine radikale Veränderung in der Richtung, die dem Produktionsprozess gegeben ist. Nämlich die Entwicklung und Befriedigung dieser transmateriellen Bedürfnisse. Lebens als Genuss, neue Sinnlichkeit, die Ausarbeitung einer neuen Moral jenseits der bürgerlichen Moral und so weiter.
Gut, aber dieses Leben als Genuss, dieses Leben, um das Leben selbst zu leben, um sich selbst zu verwirklichen, ist das nicht doch also ein Ideal, was aus der bürgerlichen Gesellschaft und deren ästhetischen Existenzen abgeleitet ist? Ein Ideal, was eigentlich ganz unangemessen ist für die Zukunft der modernen Massengesellschaft?
Dass es ein Ideal ist, das aus der bürgerlichen Tradition kommt, besagt nichts gegen das Ideal. Im Grunde ist es vielleicht sogar richtig zu sagen, der marxische Sozialismus kommt auch aus der bürgerlichen Tradition. Aber hier findet eben ein Umschlag von Quantität in Qualität statt. Was ich noch hätte erwähnen sollen, um Missverständnisse zu vermeiden, die Phrase Leben ohne Arbeit notwendigerweise mit sich bringt. Dieses neue Leben, diese neue Lebensqualität ist nur möglich, nachdem die Armut und das Elend in globalem Maßstab abgeschafft worden ist. Das heißt also, die wahre sozialistische Gesellschaft wird in ihrer ersten Phase sicher keine Gesellschaft ohne Arbeit sein, aber die Arbeit würde eben das bestimmt definierte Ziel haben, überall in der Welt Armut und Elend zu beseitigen. Und dann erst können wir diese neuen Qualitäten des Lebens uns vorstellen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Frage stellen, die vielleicht etwas persönlicher ist und greife dazu das Wort radikal, das Sie mehrmals gebraucht haben, auf. Es scheint mir ein leichter Widerspruch darin zu bestehen, dass Sie selbst zugeben, dass unter den Bedingungen des Hoch- oder Spätkapitalismus in materieller Hinsicht zumindest doch schon ein Großteil der Bedürfnisse abgedeckt worden sind. Nun haben Sie einmal gesagt, seit ungefähr 1963, 64 sei Ihre Philosophie, Ihre Haltung immer radikaler geworden. Was verstehen Sie unter diesen Umständen einmal unter radikal? Und sind Sie in den letzten 5 oder 6 Jahren nun noch radikaler geworden?
Unter radikaler verstehe ich... Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich es gebraucht habe, wo auch Sie es gefunden haben, unter Radikalität. Ich würde sagen, wenn meine Ansichten radikaler geworden sind, ist das zurückzuführen auf die Tatsache, dass ich die Gefahr einer neuen extremen Rechtsbewegung, vielleicht sogar die Gefahr eines neuen Faschismus, als ernster ansehe, als ich sie in den 60er Jahren angesehen habe. Das ist meiner Meinung nach die Erklärung und in diesem Sinne radikal, dass man diese Möglichkeit einsetzt in dem, was man denkt und schreibt.
Deutschlandfunk Kultur mit einer Philosophiesendung gewidmet dem kritischen Theoretiker Herbert Marcuse zu seinem 40. Todestag. Wir haben schon gehört, dass Marcuse in den 60ern zum geistigen Schirmherr der Studentenbewegung avanciert war. Nicht zuletzt auch wegen Veröffentlichungen wie des Essays Kritik der reinen Toleranz. Darin kritisiert er die Duldung repressiver Institutionen, aggressiver westlicher Politik, wie etwa im Vietnamkrieg, von Aufrüstung, Chauvinismus und Diskriminierung. Damit war auch die Frage nach der Gewalt aufgeworfen, nach der Gewalttätigkeit der Verhältnisse einerseits, nach der Legitimität von Gewalt überhaupt andererseits. Zum Zeitpunkt des Gesprächs 1976 stellt sich diese Frage noch einmal unter veränderten Vorzeichen, denn inzwischen hielt die RAF, die linksterroristische Rote Armee-Fraktion, Westdeutschland in Atem. Ist Gewalt noch legitimierbar, wollten die beiden Philosophen und Publizisten Ivo Frenzel und Willi Hochkeppel also von Marcuse wissen.
Der Begriff der Gewalt muss als Korrelat den Begriff der Gegengewalt haben. Denn die Gewalt, die ausgeht von einer terroristischen herrschenden Gruppe, ist sehr verschieden, triebmäßig und soziologisch, von der Gegengewalt, die in der Befreiung von dieser Herrschaft als Abwehr angewandt wird. Der bloße Begriff der Gewalt reicht nicht aus, besonders heute nicht aus, um den Verhältnissen gerecht zu werden.
Lassen Sie mich, oder wollten Sie fortfahren?
Nein,
dann wollte
bitte.
Ich Folgendes noch dazu fragen. Auch Jean-Paul Sartre hat diesen Begriff der Gegengewalt benutzt, hat aber selbst einmal gesagt, dazu gäbe es natürlich noch viel hinzuzufügen und dazu müsste noch viel erläutert werden. Und zwar, weil man diesen Begriff sozusagen in einer pseudodialektischen Weise auf jede Gewalt anwenden kann. Jede Gewalt könnte auch in irgendeinem Sinne Gegengewalt sein. Und das scheint mir das Gefährliche, dass alle Gruppen sich darauf berufen könnten, sie üben nur Gegengewalt aus.
Das ist eine Gefahr und kann ja begegnet werden, nur dadurch, dass man eben demonstrieren kann. Wenn wirklich zwei Gruppen in Ausübung der Gewalt gegeneinander treten, dass man demonstrieren kann nach den Zielen, nach den Programmen der beiden Gruppen, welche Gruppe die Unterdrückende ist und welche Gruppe sich gegen die Unterdrückung wehrt. Zum Beispiel in den historischen Revolutionen war das nicht sehr schwer. Heute ist die Situation weit weniger durchsichtig, aber diese Abgrenzung zwischen unterdrückenden Gruppen, die Gewalt anwenden, und unterdrückten Gruppen, die Gegengewalt anwenden, ist immer noch richtig.
Glauben Sie denn, dass dort, wo man heute Ordnung feststellt, so etwas wie Herrschaft vorliegt, dass dort, wo Herrschaft vorliegt, Gewalt ist? Das ist also eine zumindest partielle Synonymität dieser drei Begriffe, Ordnung, Herrschaft und Gewalt vorliegt.
Ja, aber hier haben wir ja ein Vorbild, wie zu unterscheiden ist. Nämlich Ordnung als Verwaltung von Dingen und nicht als Herrschaft über Menschen. Die alte, im Sozialismus wohlbekannte Unterscheidung. Es ist durchaus nicht richtig, dass jede Ordnung Herrschaft, Unterdrückung sein muss. Nicht einmal in der Klassengesellschaft. Ich gebe immer das Beispiel der Autorität gegen die Anti-Autoritären, dass es so etwas wie rationale Autorität gibt, ohne die ein Funktionieren der Gesellschaft, jeder Gesellschaft nicht vorstellbar ist. Zum Beispiel ganz offenbar die Autorität des Piloten in einem Flugzeug im Flug, die Autorität des Verkehrspolizisten. Alle diese Dinge sind lächerliche Beispiele, aber sie zeigen an, dass es jedenfalls notwendige Autorität und Ordnung gibt, die nicht Unterdrückung und Herrschaft über Menschen einschließt.
Aber ist es nicht so, dass auch die Verwaltung von Sachen heute sozusagen zur Beherrschung von Menschen führt?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Problem.
Die Entwicklung der Computertechnik, der ganzen Datenverarbeitung.
Das ist zweifellos richtig. Die Entwicklung der Technologie heute kann zu einem Zustand führen, verglichen mit dem 1984 gar nichts ist. Aber auch zum Gegenteil. Alle, fast alle Ergebnisse der Wissenschaft und Technologie, die heute destruktiven Zwecken dienen, können, soweit ich es übersehen kann und wagen kann auszudrücken, können auch zu emanzipatorischen Zwecken eingesetzt werden. Computer, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Computer in einer sozialistischen Gesellschaft dazu gebraucht wird, so schnell und sicher wie möglich festzustellen, in welchen Gegenden des Landes welche Bedürfnisse noch nicht erfüllt sind und Prioritäten danach zu bemessen.
Darf ich da eine Zwischenfrage einschieben? Auch hier scheint mir jetzt so der neue Marcuse und der ältere ein kleiner Widerspruch zu liegen. Was Sie damit sagen, heißt eigentlich, dass die Technik und ihr Instrumentarium wertneutral ist. Sie sagen gerade, der Computer als solcher, man kann ihn auch dafür und dafür. Sie haben aber ausdrücklich in dem Buch Der eindimensionale Mensch erklärt, dass diese These von der Neutralität der Technik geradezu verhängnisvoll und natürlich falsch ist. Sehen Sie es jetzt auch anders oder gibt es eine andere Interpretation der Technikthese?
Ich würde sagen, es gibt in der Technologie und vielleicht auch in der Wissenschaft eine Sphäre, die neutral ist und eine Sphäre, die nicht neutral ist und nicht neutral sein kann. Am einfachsten wäre zu illustrieren, die Technologie ist in ihrer Anwendung heutzutage nicht neutral. Heutzutage steht sie weitgehend, wie ich eben schon erwähnt habe, im Dienst der legalen Zerstörung, Zerstörung der Umwelt, Bewaffnung, Erfindung neuer Waffen, alles Mögliche. Das gehört nicht zum Wesen der Technik und das gehört nicht zum Wesen der Wissenschaft. In diesem Sinne würde ich sagen, Wissenschaft und Technik haben einen neutralen Kern, aber dieser neutrale Kern kommt eben nicht zur Wirkung, indem Technik und Technologie zu Dienstmarkt des herrschenden Systems geworden sind.
Wenn man das nun auf die Grundlagenforschung, die sogenannte Bezüge, also auf rein theoretische Wissenschaften, von denen ja auch die meisten erklären, da herrscht eine gewisse Neutralität und Wertfreiheit. Aber wieder scheint mir, dass Sie in Ihrem Werk bisher auch die Grundformen philosophischen Denkens, die hinter physikalisch, naturwissenschaftlich, technischem Denken stehen, nicht mehr neutral sind. Beispielsweise der Operationalismus, beispielsweise das, was Sie in den Komplex Positivismus zusammenfassen. Das scheint aber jetzt nicht mehr Ihre Absicht zu sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Das wäre, Sie fragen nach dem Grade, in dem alle Philosophie Ideologie ist. Habe ich richtig verstanden?
Zum Beispiel. Ja. Und auch alle Wissenschaft auf ideologischen Hypothesen beruht.
Ich würde sagen, um bei der Philosophie zu bleiben, Philosophie ist ideologischer als Wissenschaft, in dem Sinne, in dem sie nicht mehr oder weniger unmittelbar auf ihre reale Gültigkeit geprüft werden kann. Philosophische Begriffe übersteigen, glaube ich, ihrem Wesen nach die bestehende Gesellschaft. Philosophische Begriffe sind ihrem Wesen nach in diesem Sinn ideal und ideologisch. Aber das braucht durchaus nicht eine negative Seite der Philosophie zu sein. Das kann positiv sein. Die Philosophie kann vorwegnehmen und hat vorweggenommen Möglichkeiten des Menschen und der Natur, die erst viel später, befreiende Möglichkeiten des Menschen und der Natur, die erst viel später, wenn überhaupt, realisiert worden sind. So, ich würde den ideologischen Charakter der Philosophie festhalten, aber gleichzeitig revidieren, dass der Ideologiebegriff durchaus nicht einschließt, dass das in irgendeinem Sinne repressiv ist.
Also ein von Marx unterschiedener Ideologiebegriff, wenn man sagt, dass im marxistischen Verständnis Ideologie Rechtfertigung des Bestehens ist.
Nicht jede Philosophie muss Rechtfertigung des Bestehenden sein, das glaube ich nicht.
Deutschlandfunk Kultur mit Philosophie aus den Archiven, denn vor genau 40 Jahren schied ein großer kritischer Geist von uns, erste Generation Frankfurter Schule und 68er-Ikone Herbert Marcuse. Im gerade gehörten Gesprächsausschnitt kam schon zur Sprache, dass Marcuse in seinen späteren Tagen nicht nur die gefährlichen, die entfremdenden Dimensionen der Technologie sah, sondern auch die Potenziale technischen Fortschritts für eine freie Gesellschaft. Wie kann diese wünschbare Gesellschaft aussehen, fragten Ivo Frenzel und Willi Hochkeppel weiter im Gespräch von 76, 3 Jahre vor Marcuses Tod. Wie kann man sich eine befreite Gesellschaft vorstellen, wenn es eine Abkehr von der Technologie, ein Zurück in eine paradiesische Vergangenheit doch gar nicht geben kann?
Es würde auch keiner, jedenfalls von denen, die ich kenne, diese neue Gesellschaft charakterisieren als einen Ausbruch aus der Technologie, als ein Zurück ins Mittelalter oder was es ist.
Obwohl es
auch die freieste Gesellschaft braucht Technologie, braucht Wissenschaft, vielleicht sogar mehr als die unfreie. Die besondere Verwendung der Technologie. Zum Beispiel, lassen Sie mich ein Beispiel geben, Technologie eingesetzt nicht in der Produktion effektiverer Waffen, sondern in der Bereinigung der Umweltverschmutzung. Dazu ist Technologie nötig. Aber sie steht unter einem ganz anderen Stern.
Man hat natürlich Ihnen vorgeworfen, Sie wollten sozusagen die Technik reduzieren. Das haben Sie aber selbst schon korrigiert.
Ja.
Dennoch haben die meisten und ich auch aus Ihren Büchern den Eindruck gewonnen, dass Sie doch ein ästhetisierendes, idyllisches Utopia entwerfen. Und natürlich die Realisierungsmöglichkeiten kaum angeben. Und das schien mir eigentlich immer das Problem zu sein, dass dann auch die große Schar ihrer Anhänger mit der Zeit ein wenig unsicher gemacht hat, sodass sie, wenn ich das mal so kühn sagen darf, als Stern und Prophet dieser Gruppen in den letzten Jahren etwas verblichen sind. Vielleicht sind Sie froh darüber, das ist eine andere Frage.
Wenn ich hier etwas anschließen darf zum Schluss, so ist das eine Kritik ja nicht nur an Ihnen, sondern auch an der Frankfurter Schule, an der kritischen Theorie insgesamt. Was immer man aufschlägt, das Ende von Adornos Wagnerbuch, das Ende der Dialektik der Aufklärung, manche Seite in Ihren eigenen Büchern, es eröffnet sich plötzlich der Ausblick auf die messianische Hoffnung, auf die Utopie, mag sie nun konkret sein oder nicht, auf eine mögliche Erlösung der Menschheit. Und hier ist also der große Sprung aus der Kritik an der harten Praxis in das, was eigentlich sein sollte. Und wenn man den Philosophen dann fragt, ja, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Dann heißt es ja, Philosophie ist eine abstrakte Sache. Und die Praxis der Gesellschaftsveränderung ist nicht Sache des Philosophen. Also welche Rolle hat der Philosoph dann überhaupt? nur des Bewusstmachens?
Die Möglichkeiten zu definieren und die Nähe ihrer Realisierung aufrechtzuerhalten. Wir haben beide den Begriff Utopie gebraucht. Auch hier muss ich wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Der Begriff selbst ist heute Propaganda von der Seite des Bestehenden her. Es gibt heute wahrscheinlich nichts, was nicht realisiert werden kann, vorausgesetzt, dass die Menschen ihre Gesellschaft vernünftig einrichten. So von Utopie, den Begriff würde ich aus meinem Vokabular verdammen, weil er nun wirklich in repressivem Sinn ideologisch ist. Ich glaube, dass noch niemand es gelungen ist, zu demonstrieren, dass zwar nicht heute, weil Jahrzehnte der Veränderung des Kampfes notwendig sind, aber dass eine Gesellschaft, in der entfremdete Arbeit nicht mehr Lebensinhalt ist und in der Armut und Elend im Weltmaßstab abgeschafft sind, dass das eine Utopie ist. Das können wir einfach heute nicht mehr sagen. Es ist nicht, natürlich jeder Vertreter und Repräsentant der Herrschaft heute hat ein brennendes Interesse daran, das als Utopie hinzustellen. Und so setzt sich dieser Begriff weiter fort im Bewusstsein. Was mich anbetrifft, ob mein Stern im Verblassen ist oder wie Sie das ausgedrückt haben, erstens glaube ich, es stimmt nicht, jedenfalls nicht, wenn man die Zahl derer, die Räume füllen, jedes Mal, wo ich auch eine Vorlesung geben mag, betrachten. Aber das würde nur gut sein. Ich habe das nie gewollt. Ich habe immer betont, dass zum Beispiel die Aufnahme meines Buches, meiner Bücher in Paris in 68 auf einer Koinzidenz der Ansichten beruhen, aber keineswegs daraus, dass ich nun den Studenten gelehrt hätte, wie sie denken sollen. Wenn ich verblasse, all right, aber als Prophet, um darauf zurückzukommen, und das trifft die kritische Theorie und die Frankfurter Schule im Allgemeinen, sie haben nicht den Anspruch erhoben, Propheten zu sein. Sie haben nicht behauptet, Apotheker zu sein, die Rezepte ausfüllen, wie man es denn machen soll, weil das eben einfach nicht geht. Was die kritische Theorie kann und was der Marxismus kann, und der will nicht mehr, ist zeigen, dass die Möglichkeiten als reale da sind, dass Tendenzen heute in der Gesellschaft da sind, die für diese Möglichkeiten einstehen. Darüber hinaus kann er nicht gehen.
Herr Marcuse, vorhin war die Frage nach der Aufgabe der Philosophie überhaupt gestellt worden. Daran möchte ich anschließen die Frage nach der Verantwortung des Philosophen heute. Es wird ja gerade bei den Philosophen, die uns sagen, welche realen Möglichkeiten heute bestünden, behauptet, sie gehen damit natürlich nicht das geringste Risiko ein, denn wenn die Möglichkeiten auch nicht eintreffen, die Entwicklung ganz anders verläuft, welche Verantwortung sollten sie dabei tragen? Wenn man also bestimmte Entwürfe macht, gesellschaftlicher, politischer Art, müsste man natürlich auch eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen, denn sonst trifft einen vielleicht das Wort von Ihrem Antipoden Karl Popper, dass die Leute, die uns immer den Himmel auf Erden versprechen, geradezu die Hölle bereiten. Er bezieht das auf bestimmte Realisierungen in bestimmten Ländern. Also, das wäre die Frage nach der Verantwortung des Philosophen heute.
Ja, also wenn der Karl Popper das, was er zum Beispiel heute in den Sowjet-Satelliten und in der Sowjetunion vor sich geht, als das hinstellt, was die Neue Linke eigentlich gewollt und versprochen hat, da kann man nichts gegen machen. Ich meine, das ist ein Abgrund von Missverständnis, ein Unverständnis, den man nicht schließen kann. Ich würde sagen, die Verantwortung des Philosophen heute, des marxistischen Philosophen, besteht darin, und das habe ich auch nie getan, nicht zu predigen, nicht zu advozieren, im Gegenteil, die Macht des Bestehenden und die Macht der Gewalt heute nicht zu verkleinern. Denen, die wirklich für die Veränderung arbeiten wollen, zu sagen, das Risiko, das ihr tragt, ist entsetzlich groß. Ihr müsst das wissen, es kann euch wahrscheinlich nicht geholfen werden, aber hier sind die Wege, die vielleicht dazu führen werden, um es bescheiden auszudrücken, einen neuen Faschismus aufzuhalten oder vielleicht sogar zu vermeiden.
Denken im Dienste einer wünschbaren Gesellschaft. Ein Gespräch mit dem legendären Herbert Marcuse war das aus dem Jahr 1976. Das Gespräch führten die beiden Philosophen und Publizisten Ivo Frenzel und Willi Hochkeppel. Herbert Marcuse hat die Öko-Bewegung vorher eine erotische Kraft genannt. Extrem unattraktiv dagegen fühlen sich heute die Auswüchse des Massentourismus an. Ewig lange Schlangen vor Museen, Eisdielen und Bootsablegern, überteuerte Preise, Gedränge und kein bisschen ursprüngliches Flair. Was man in den verstopften Ferienparadiesen am eigenen Leib erfahren kann, lässt sich auch in Zahlen belegen. Die Welt leidet unter zu vielen Menschen. Wie kann man mit diesem Problem umgehen, fragt sich jetzt Andrea Rüdig im philosophischen Wochenkommentar.
Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Dem berühmten Ausspruch des französischen Philosophen Blaise Pascal mag man vor allem zu Ferienzeiten und in attraktiven Großstädten mit einem Seufzen zustimmen. Das System Tourismus steht vor dem Kollaps, die Reiselust führt sich selbst ad absurdum. Ähnlich unheimlich wie die Hitze, die uns spätestens seit dem letzten Jahr den Klimawandel fühlbar macht, wirken die stetig reisenden Menschenmassen. Wer schon ein bisschen länger auf der Welt ist, meint es deutlich zu spüren. Es ist voller geworden, immer und überall, was natürlich zunächst daran liegt, dass sich immer mehr Menschen von A nach B und wieder zurück bewegen. Was aber auch objektiv messbar ist. Seit meinem Geburtsjahr in den 1960er Jahren beispielsweise hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt und auch in Deutschland leben 10 Millionen Menschen mehr. Bei allem, was wir fürs Klima tun können, weniger fliegen, kein Fleisch essen, auf Strohhalme, Plastiktüten und Nespresso-Kapseln verzichten, wird uns auch eines vorgerechnet. Den größten Fußabdruck hinterlassen wir, indem wir Kinder zeugen. Make kin, not babies, stiftet Verwandtschaften, aber macht keine Kinder, ist ein radikaler, doch sehr ernst gemeinter Appell der Biologin und Feministin Donna Haraway. Sie ist nicht die einzige der sogenannten Antinatalisten, die sich aus verschiedenen Gründen dafür aussprechen, unsere Fortpflanzung zu begrenzen oder sie ganz auszusetzen. Haraway hat dabei keine Vorliebe für die menschliche Spezies und schon gar nicht für die Bewohnerinnen der Industrieländer. Ihr Spruch heißt nicht, die Inder, die Chinesen sollten mal aufhören, Kinder zu kriegen, sondern wir alle. Zumal ein einziges Kind in Europa klimatechnisch rund 4 Kindern in Pakistan entspricht. Wenn die Spezies überleben will, muss sie aufhören, als Individuum zu überleben, also sich fortpflanzen zu wollen. Wie paradox. Es wirkt wie eine Sackgasse, es klingt unendlich traurig, furchtbar, unmöglich. An den individuellen Kinderwunsch zu rühren, ist ein Tabu. Aber vielleicht müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass Kinderkriegen nicht per se sinnvoll ist, dass Familien sich anders bilden werden als über den eigenen Nachwuchs. Über Adoption, Bündnisse, neue Gemeinschaftsbildung etwa. Gewöhnen müssen wir uns auch daran, dass die Weltbevölkerung sich anders verteilen wird. Ist die Sackgasse so dunkel? In gewisser Weise haben die Philosophen einen Lebensstil gewählt, der andere Sinnangebote macht. Platon, Demokrit, Bacon, Hobbes, Hume, Locke, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Wittgenstein, Arendt, Sartre und Simone de Beauvoir etc. etc. All die großen Köpfe blieben kinderlos und schrieben stattdessen Bücher. Aber jede nach ihrer Fasson. Ich will nicht dafür plädieren, dass wir alle aus ökologischen Gründen Philosophen werden. Und die Demografen entwarnen auch. Die Weltbevölkerung werde drastisch wachsen, sich bei 9 Milliarden einpendeln und dann langsam wieder schrumpfen, ist die Prognose. Erste Bedingung dafür ist übrigens, dass Frauen Zugang zur Bildung haben. Das ist doch mal ein Wort. Zwischenzeitlich sollten wir aber dringend den philosophischen Rat von Pascal beherzigen und öfter mal zu Hause bleiben.
Verwandtschaft und Familie jenseits eigener Kinder denken. Ein Anstoß war das von Andrea Rüdig. Das war schon wieder für diese Ausgabe von Sein und Streit. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.